Die Radio Wissen. Hörsaal.
Heute mit Katja Wieber. Herzlich willkommen bei uns. Na, heute schon eine Petition gezeichnet? Liebe Frau Bundeskanzlerin, ich bin für, ich bin gegen dies oder das. Oder habt ihr was gegen den Petitionismus, der durchs Netz schwappt? Hier und heute gibt's Argumente für beide Seiten.
Online-Partizipation von Machern, Mitläufern und Motivierten.
Ich will alles verändern, aber am Ende mache ich doch nichts.
Es hängt davon ab, ob es uns wirklich gelingt, massiven Druck auf kritische Entscheider aufzubauen.
Bei Max Weber heißt es, Politik ist Doppelpunkt. Das Entscheidende ist der Doppelpunkt Kampf.
Da klaffen Erwartungshaltung und das Ergebnis, das ich erziele, sehr, sehr weit auseinander.
Ich fand das toll, mit welcher Offenheit Sie Ihre Strategie hier geschildert haben.
Ich sag Ihnen ganz ehrlich, in der Beziehung relativ schmerzfrei.
Nicht nur abzustimmen, sondern rauszugehen und eben tatsächlich aktiv zu werden.
Tatsächlich aktiv werden in dem Kampf, als den Max Weber die Politik definiert hat. Wie geht das? Auf dem Sofa per Klick Petitionen zeichnen oder vielleicht doch Plakate malen, ganz oldschool, dann raus in den Straßenkampf? Darüber haben wir am 25. Juni 2014 in Berlin diskutiert, in einer Sonderausgabe des Digitalen Salons. Denn der beteiligt sich am Wissenschaftsjahr unter dem Motto »Die digitale Gesellschaft«. Und so haben D-Radio Wissen und das HIIG, also das Alexander-von-Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft, dieses Mal gemeinsam mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung zum Salon geladen. Es hat an diesem Abend in Berlin Niagara-fälleweise geregnet. Außerdem hat parallel zu unserer Veranstaltung ein WM-Vorrundenspiel stattgefunden. Aber das Thema und die Gäste haben trotzdem dafür gesorgt, dass gut 100 Leute zuhören wollten. Die Gäste, das waren Maren Müller, die Anfang des Jahres mit ihrer Petition namens »Raus mit Markus Lanz aus meinem Rundfunkbeitrag« für Furore gesorgt hatte, Marita Strasser, die als Campaignerin bei Camp Act Petitionen mit anschiebt, wie die gegen das geplante Freihandelsabkommen, Professor Thomas Schildhauer, einer der Direktoren des HIIGs, der in einer Studie zum Thema Online mitmachen und entscheiden mitgearbeitet hat, der SPD-Abgeordnete Stefan Schwarze, der sich als Mitglied des Bundestagspetitionsausschusses mit den Anliegen aus der Bevölkerung befasst, und der Politikwissenschaftler Dr. Markus Linden von der Universität Trier, der durchaus nicht alles toll findet, was digital und angeblich niedrigschwellig ist. Markus Linden allerdings wird erst später zur Runde dazustoßen. Sein Flugzeug hatte Verspätung an dem Abend und wir haben erstmal ohne ihn losgelegt. Ich hatte das Vergnügen, diese große Runde zu moderieren und ich glaube, wer sich diese Diskussion anhört, hat anschließend zum Thema Online-Petitionen mehr zu sagen als nur Like oder Daumen runter. Zu Beginn habe ich die Diskutanten gebeten, mal eben eine steile These zu entwickeln und den folgenden Satz zu vervollständigen. Also, politisches Engagement wird durch digitalen Aktivismus, Professor Schildhauer vom HIIG macht den Anfang. Bitteschön. Politisches Engagement wird durch digitalen Aktivismus
leichter und einfacher für die Bürger.
Mhm. Frau Müller?
Also ich möchte mit einem Zitat einsteigen. Und zwar, die digitale Revolution ermöglicht der Menschheit eine Weiterentwicklung der Demokratie, bei der die Mitbestimmungsmöglichkeit jedes Einzelnen gestärkt werden können. Dieses denkwürdige Zitat steht im Parteiprogramm der Piraten und dem schließe ich mich vorbehaltlos an.
Herr Schwarz, und Sie auch? Oder was sagen Sie? Wie verändert digitaler Aktivismus politisches Engagement? Sie arbeiten da, wo beides zusammentrifft? Petition, Politik?
Er erhöht ganz klar den Einfluss der Bürgerinnen und Bürger. Wenn ich das über den Petitionsbereich sehe, es war das klassische Einzelanliegen und hat sich heute einmal zum Teil der Öffentlichkeitsarbeit entwickelt und zum anderen bringt es Themen in den Bundestag rein, die sonst dort vielleicht gar nicht ankämen.
Frau Strasser, was sagen Sie? Ich vermute, Sie haben auch kein Wasser in den Wein zu schütten.
Ich würde sagen, gut gemacht, und das ist wichtig, gut gemacht erhöht digitaler Aktivismus tatsächlich die Wirkung von politischem Engagement.
Schlecht gemacht?
Schlecht gemacht verpufft es.
Okay, jetzt fehlt uns der Herr Linden, der Ihnen allen kräftig Kontra geben würde. Ich hoffe, er kommt noch und tut das. Ich frage erst noch mal bei Ihnen nach, Frau Müller. Sie haben die Piraten gerade zitiert. Sie haben auch ansonsten reichhaltige politische Erfahrungen. Sie waren Stadträtin in Borna für die SPD. Sie waren bei der Linkspartei. Mhm. Wir können also davon ausgehen, Sie haben Ahnung, was es heißt, Politik zu machen, vielleicht auch auf der Straße Unterschriften zu sammeln. Genau. Wie unterscheidet sich denn das, was online gemacht wird, was per Petition gemacht wird, von der politischen Arbeit?
Also wir haben in Leipzig vor einiger Zeit bei dem Bürgerbegehren April-Netzwerk, das ging gegen Privatisierung von öffentlichem Eigentum, Unterschriften gesammelt. Und das Quorum lag bei 25.000 und wir haben halt ein Vierteljahr dazu gebraucht. Das war eine richtig, richtig schwere Arbeit. Und das Problem bei vielen Leuten ist, die Daten zu hinterlegen. Also die unterschreiben gerne, aber sobald es darum geht, ihre Adresse preiszugeben, ist Feierabend. Also sagen viele, oh nee, das mache ich dann doch nicht. Und das daran heißt, scheitert, hat es gescheitert.
Halt. Das heißt, das Unterscheidungsmerkmal wäre, geht schneller und bringt mehr Masse?
Es geht auf jeden Fall schneller. Und ja, mit der Masse, natürlich ist es bequemer. Aber es ist auch heutzutage bequemer, einen Wasserhahn aufzudrehen und nicht mehr das Wasser aus dem Brunnen zu schöpfen.
Okay, jetzt ohne allzu tief nochmal auf Markus Lanz und das eingehen zu wollen. Wie zufrieden sind Sie denn jetzt, dass Wetten, das abgesetzt wird? Schreiben Sie sich das auch selbst zu?
Also es gab eine Umfrage beim Fokus, da waren 3% der Befragten der Meinung, es wäre meine Schuld. Aber das bestreite
Schuld,
ich.
Schuld, nicht Verdienst.
Das bestreite ich. Ne, ich denke, das hat damit nichts zu tun.
Herr Schwarze, bei Ihnen sind 2013, also im Petitionsausschuss, 15.000 Anträge eingereicht worden. Ich habe gestern erst geguckt, da gibt es eine Bandbreite von Forderungen nach freiem Eintritt in staatliche Museen über verbrieften Sitzplatzanspruch an Reisende der Deutschen Bahn bis hin zur Abschaffung von Massentierhaltung bis 2020. Welche dieser wirklich sehr, sehr vielen Petitionen läuft denn gerade besonders gut?
Also besonders gut sind gerade jetzt noch mal gelaufen die Themen rund um die Hebammenproblematik. Mhm. Also gar nichts mit der digitalen Gesellschaft,
also
sondern
die Frage
von
und
Versorgung von Schwangeren, die Vergütung der Hebammen und die Berufshaftpflichtversicherung. Gab es diese Woche noch öffentliche Beratung zu im Bundestag, im Petitionsausschuss. Wir haben eine ganze Reihe von Petitionen gehabt, die eine solche große Resonanz bekommen haben.
Also wenn ich das richtig verstanden habe, Herr Schwarze, dann gibt es da schon eine Verbindung zu dem, was uns Frau Müller gesagt hat. Eine gute, übersetzt in erfolgreiche Petition, berührt irgendwie ein emotionales Thema. Und Geburt, Schwangerschaft, Hebammen sind natürlich auch starke emotionale Themen. Ist es das, was eine Petition nach vorne bringt?
Man könnte das in einigen Bereichen so sehen, ja. Es sind immer die aktuellen Themen, die die Leuten entweder gerade besonders unter den Nägeln brennen, die eine gute Chance haben, oder es sind die Themen, die ein emotionales Thema aufgreifen. Pelztierhaltung haben wir dieses Jahr noch. Mhm. Also ist natürlich ein emotionales Thema. Ich glaube, mit deutlich über 100.000 Unterstützern, Mitzeichnern, dass es bei uns in die öffentliche Beratung reinkommt. Mhm. Pflege ist dann das nächste Thema, auch ganz persönlich emotionales Thema. Aber natürlich auch ein Thema, das die Medien rauf und runter geht.
Sie selbst sagen, die Arbeit oder der Petitionsausschuss als solcher sei sowas wie ein Seismograf der Gesellschaft, wo Sie Themen, die politisch relevant werden, früher checken als vielleicht andere MdBs, als die Mitarbeiter in anderen Ausschüssen. Wieso ist das so? Wieso meinen Sie, dass Sie da eine Nasenlänge weiter vorne sind?
Es sind vielleicht nicht nur die neuen Themen, es sind auch die Themen, wo der Gesetzgeber bei der Gesetzgebung Fehler gemacht hat.
Petitionen zum Thema Hartz IV, Renten,
ja,
sowas.
Der ganze Arbeits- und Sozialbereich ist der größte Bereich der Petitionen. Gesundheit ist das nächste große Themengebiet, was uns sehr beschäftigt. Wir kriegen halt Veränderungen in der Gesellschaft sehr schnell mit, weil die Gesetze dann vielleicht nicht mehr passen.
Lassen Sie uns noch mal einen Schritt zurückgehen und den Weg einer Petition erläutern und hier so ein kleines Pro-Seminar einschalten. Artikel 17 des Grundgesetzes sichert jeder Mann und mutmaßlich auch jeder Frau das Recht zu, sich schriftlich mit Bitten oder Beschwerden an die zuständigen Stellen und die Volksvertretung zu wenden. Angenommen, ich habe das getan mit meiner Bitte oder Beschwerde zu einem der genannten Themen. Wie geht es dann bei Ihnen weiter mit meinem Anliegen?
Erstmal ist die Form egal, in der Sie es tun. Das muss nicht übers Internet kommen, das machen 45% inzwischen. Aber es kann auch Wir haben hier so nette Servietten unter den Gläsern liegen. Das könnte auch auf einer Serviette eingereicht werden.
Das würden Sie nehmen.
Es ist ein Grundrecht.
Da können, auf einer Serviette
sich an den Petitionsausschuss zu wenden. Ja, es kommt auf Postkarten, es kommt handgeschrieben, es kommt in allen Formen, die man sich vorstellen kann. Ja? Mhm. Und das können wir schlecht davon abhängig machen, wie jemand sein Grundrecht wahrnimmt von der Form her. Also das geht alles. Es ist egal, ob man die deutsche Staatsbürgerschaft hat, ja oder nein. Es ist egal, wie alt man ist. Also auch Kinder bringen Petitionen ein.
Mhm. Was fordern Kinder?
Die fordern die tollsten Sachen. Von Vorschlägen über ein anderes Steuersystem, von 14-Jährigen. Mhm. Das sind auch Sachen, die von Kindern kommen. Es geht um das Bleiberecht des Klassenkameraden. Naja, wir hatten eine Petition von einem kleinen Mädchen, das eklige Tiere abschaffen wollte.
Okay, gut. Jetzt dann vielleicht die mit mehr Aussicht auf Erfolg. Wie geht's mit denen weiter? Also die kommen auf allen möglichen, Datenträgern zu Ihnen. Sie verschriftlichen die, stellen die online sozusagen aus. Und dann?
Nee, die müssen nicht unbedingt online ausgestellt werden. Also es gibt den klassischen Einzelfall. Gibt es eine Bewertung, ist das öffentlich oder ist das nicht? Wird es abgelehnt, kann man dagegen Einspruch erheben. Und dann geht es, wie jede einzelne Petition auch, in ein Verfahren bei uns rein, wo Ministerien Stellungnahmen dazu abgeben. Dafür gibt es Fristen, die einzuhalten sind. Und dort dieses Anliegen bewerten. Und wenn sie online gestellt wird, der Petent wird natürlich benachrichtigt, damit er dann auch Öffentlichkeitsarbeit machen kann. Dann läuft die Mitzeichnung bei uns. Und erreicht man innerhalb von 4 Wochen, in der letzten Wahlperiode waren es noch 3 Wochen, mehr als 50.000 Unterschriften, dann kommt es zu einer solchen öffentlichen Beratung im Ausschuss.
Wie oft war das im vergangenen Jahr der Fall?
Wir hatten im vergangenen Jahr 4 Termine und jeweils 3 Themen auf der Tagesordnung.
Okay, das heißt, die Ausdünnung ist dann doch enorm.
Naja, ist die Frage, wie viele das Quorum schaffen.
Genau. Jetzt reden wir, Herr Schildhauer, über ein Phänomen, für das es viele schöne Worte gibt. Slacktivism, Clicktivism, Demokratie vom Sofa, Protest to go, Politik to go. Passt da überhaupt der Begriff Aktivismus oder ist das eher ein Passivismus? Klingt ja alles sehr bequem.
Ja, ich finde, dass es einfach die Hürde gesenkt hat, als Bürgerinnen und Bürger selber überhaupt so eine Petition zu starten oder auch schnell an einer Petition unterstützend mitzuwirken. Das heißt, das ist tatsächlich über Clicktivism, also über einen Klick. Wir haben das ja in unserer Studie auch dargestellt, dass also die Menschen, die sich jetzt bei uns beteiligt haben, die geantwortet haben, die an politischen Partizipationsprozessen dabei waren, 1-2 Minuten nur damit verbracht haben. Das heißt, die haben gelesen, um was es geht und haben dann abgestimmt. Und das ist natürlich phänomenal, weil ich meine, überlegen wir mal, wie das ohne das Internet bisher früher funktioniert hat. Und das finde ich ein unglaubliches, im Neudeutsch gesagten Empowerment der Bürgerinnen und Bürger.
Aber letztlich ist es dieselbe Aktivität, die von mir erwartet wird, wenn ich einen Like-Button drücke.
Ich hoffe mal, dass diejenigen, die das dann tun, sich schon bewusst sind, dass sie da eine größere Verantwortung haben in dem Moment. Also das würde ich jetzt mal allen Bürgerinnen und Bürgern unterstellen, die auf so eine Seite gehen, die eine Petition durchlesen und dann sich bewusst machen, bin ich dabei oder bin ich nicht dabei.
Dann lassen Sie uns doch bitte noch mal in Ihre Studie gucken. Wer macht denn da mit oder anders gefragt, wer macht denn nicht mit? Ich vermute mal wenig Alte, wenig Arme, wenig Ungebildete, wenig Zuwanderer.
Ja, also die Hauptaktivitätszielgruppe war 18- bis 36-Jährige, die wir jetzt so rauslesen konnten. Aber wir haben halt auch, was den Bildungsgrad angeht, jetzt keine signifikanten Ausreißer in die eine oder andere Richtung feststellen können. Mhm. Ja, also unser Gefühl ist durchaus, dass eben bei diesem relativ einfachen Prozess, muss man jetzt auch mal sagen, nicht, ich kriege einen Link zugeschickt, ich gehe auf den Link drauf und lese mir das durch, stimme ja, nein, stimme ab, dass ich da jetzt nicht unbedingt einen besonders hohen Bildungsgrad brauche. Mhm. Natürlich beschäftigen wir uns auch mit dem Thema des sogenannten digitalen Trennungsgrabens, Digital Divide. Also wir müssen uns natürlich auch überlegen, wie wir Bürgerinnen und Bürger mitnehmen, die jetzt eben gar nicht über einen Zugang verfügen. Aber da gibt es ja eben auch andere alternative Wege noch.
Jetzt haben Sie ja auch geguckt, unter anderem auch geguckt und sich das auch noch so ein bisschen ins Hausaufgabenheft geschrieben, mit welcher Motivation die Leute mitmachen. Können Sie aber trotzdem, auch wenn das vielleicht vielleicht noch nicht ganz ausgereift und ganz ausformuliert ist, schon mal was dazu sagen, was die Menschen bewegt, mitzumachen?
Ja, dazu muss man jetzt kurz sagen, wir beschäftigen uns ja jetzt gerade mit dem Thema politische Partizipation. Wir haben ja auch die Partizipation, also die Beteiligung an anderen Dingen mit abgefragt. Also zum Beispiel, wenn ein Unternehmen sagt, gebt uns doch mal Feedback zu unserer neuen Produktidee, stimmt doch mal mit ab, sollen wir das jetzt produzieren oder nicht, das ist damit drin. Insofern haben wir die Motivationslage sehr breit gefunden. Es gibt einfach Menschen, die bei dieser eher wirtschaftsorientierten Seite dann mitmachen, wenn es irgendein Preisgeld oder irgendeine Belohnung gibt. Die Menschen, die bei politischen Partizipationen mitmachen, da geht es mehr um den Selbstwirksamkeitsgrad, wie wir das so schön nennen.
Von dem habe ich auch gelesen und würde gerne wissen, was der kann.
Das heißt, wenn ich sozusagen an einer Aktion mich beteilige, wenn ich sehe, was passiert, wenn ich den Verlauf auch sehe und dann selber mit abstimme und das Gefühl bekomme, ich bin dabei und ich bin quasi sichtbar mit Bestimmer, kann sozusagen tatsächlich mit agieren, dann bringt das die Menschen dazu, dass sie sagen, ich habe jetzt tatsächlich selbst etwas bewirkt.
Also Selbstwirksamkeitserwartung lässt sich in den einfachen Hauptsatz übersetzen, ich bewege was, was auch immer. Ich entwickle ein Produkt, eine Bewegung, ich will politisch was verändern. All das drückt das aus und sammelt das. Was muss denn Frau Strasser eine Petition haben oder ein Thema haben, was noch keine Petition ist, damit Campact meint, das machen wir?
Das Wichtigste ist, den Campact-Werten entsprechend.
Ach so, das hätte ich Sie vorher fragen sollen. Ich sage es immer Deutsch, Sie nicht.
Ja, ich sage es immer, wir sagen es immer Campact.
Okay, ich bemühe mich ab jetzt auch darum.
Aber also es muss unseren Werten entsprechen. Das heißt also wirklich für eine ökologisch nachhaltige, sozial gerechte, geschlechtergerechte, Demokratie fördernde Gesellschaft streiten, gegen Xenophobie, gegen jede Form des Rassismus. Also wir haben so 5 Werte aufgeschrieben, das ist das erste Kriterium. Das zweite Kriterium ist, dass es dafür eine gewisse Unterstützung gibt in unserem Verteiler. Das testen wir vorher mit einer Umfrage.
Das heißt, Sie lassen so einen Testballon steigen?
Wir nehmen 5.000 oder 10.000 zufällig Ausgewählte und schicken denen eine E-Mail und sagen, sollen wir das machen oder nicht. Und
da hätte ich jetzt natürlich gerne den Blick so in die Mottenkiste. Würden Sie uns sagen, welche Themen es nicht geschafft haben? Das wäre natürlich jetzt mal interessant.
Ja, es gibt Themen, für die ist es schwierig zu mobilisieren. Und das ist vor allen Dingen Themen zum Beispiel zum Schutz von Flüchtlingen. Ja. Dafür haben wir leider erschreckend wenig Zustimmung, wo wir selber sagen, so schade, dass das die Leute so wenig mitmachen. Das hat aber auch einen politischen Grund, weshalb wir sagen, wir starten keine Kampagne, wo wir dann nachher nur 20.000 Unterschriften haben, weil damit würden wir dem Anliegen keinen Gefallen tun. Wenn die Leute wissen, Campact startet eine Kampagne und die hat nachher nur 20.000 Unterschriften, dann ist die Aussage die, für alle, die das lesen können, okay, das interessiert keine Sau, da müssen wir uns nicht drum kümmern, von den Adressaten her. Und damit würde man so einem Anliegen genau schaden.
Ja? Und möglicherweise die künftige Selbstwirksamkeitserwartung gleich mal auf null runterfahren, da kann
damit,
ich eh nichts gucken.
Damit komme ich zu unserem dritten Kriterium. Zu einem möglichen Petitionsthema muss es einen beeinflussbaren Politikprozess geben. Es muss unser technischer Begriff dafür ist eine Theory of Change. Ja? Wir müssen an einem Punkt sein, wo wir sagen, okay, wenn wir unser Pfund jetzt da noch reinschmeißen, dann kann das helfen, diese Sache über den Gipfel zu bringen, über den Zaun zu bringen. Also das ist etwa, also unsere Ressource braucht es dann noch. Es gibt eine Chance zu gewinnen. Es gibt einen aktuellen Politikprozess, den wir beeinflussen können. Es gibt einen konkreten Adressaten, an denen wir es richten können. Und das sind die Kriterien, nach denen wir Petitionen auswählen.
Was ist denn dann für Sie eine erfolgreiche Petition, nachdem Sie sie aufgelegt haben? Eine, die von vielen gezeichnet wird oder eine, über die breit berichtet wird? Oder aber tatsächlich dann der Eingriff in die Gestaltung der Politik? Sie arbeiten mit an dem Ergebnis, das Sie sich wünschen.
Ein Erfolg ist für uns tatsächlich, dass das politische Ziel erreicht wird. Es ist natürlich auch ein Erfolg, 500.000 Unterschriften unter eine Petition wie gegen das Freihandelsabkommen zu haben, ohne Frage. Aber für mich ist das noch nicht der Erfolg dieser Kampagne. Der ist erst dann, wenn wir das politische Ziel erreicht haben oder zumindest einen größeren Teil davon. Das ist die Einstellung, die die Leute, die diese Petition unterzeichnen und sie teilen, auch von uns erwarten. Also was die erwarten von Campact ist, dass wir ihnen eine Möglichkeit bieten, Politik zu beeinflussen.
Wenn Sie jetzt noch mal auf die vergangenen Petitionen gucken, wie ist denn dann das Verhältnis der Petitionen, die Ihrer Definition nach erfolgreich waren, also was bewegt haben, und die, die nur mehr oder minder erfolgreich gezeichnet wurden?
Das ist schwierig zu sagen. Ich kann da jetzt nicht eine Zahl liefern, aber von den Kampagnen, die ich selber campaigned habe, würde ich mal aus dem Bauch raus sagen, dass vielleicht etwas weniger als die Hälfte tatsächlich auch einen politischen Erfolg hatten, und die andere Hälfte waren Dinge, wo wir einfach keinen Erfolg konstatieren könnten. Beispiele dafür ist, ich habe eine Kampagne gemacht für eine stärkere Kontrolle der Geheimdienste. Das Ergebnis ist bis jetzt nada, trotz ein Jahr Snowden. Ich habe eine Kampagne gemacht dafür, dass wir die EU-Datenschutz-Grundverordnung endlich mal umsetzen. Die hängt immer noch, wird immer noch blockiert vom Innenministerium. Das kann mal so und mal so ausgehen.
Können Sie noch irgendwie ausmachen, woran es liegt, wenn es mal so ausgegangen ist? Also ob Sie was hätten besser machen können, sollen, müssen?
Es hängt davon ab, ob es uns wirklich gelingt, massiven Druck auf kritische Entscheider aufzubauen. Deswegen ist es wichtig, dass man sich nicht auf die Klicks beschränkt. Die Leute, die sich digital beteiligen, die haben mehr zu geben als nur einen Klick. Also eine Meinung, ja, ich bin dafür, und das sichtbar zu machen. Sie haben auch zu geben, zum Beispiel materielle Ressourcen, sie können spenden. Sie haben Beziehungen, das heißt, sie können solche Petitionen weiter teilen und dafür von dem Anliegen in ihrem Bekanntenkreis erzählen, es verbreiten. Aber auch das ist noch lange nicht alles. Sie haben auch eine Kreativität, das heißt, sie können Inhalte liefern, Drachen bemalen, Transparente bemalen, Memes machen, um also auch einer Sache mehr Aufmerksamkeit, mehr Präsenz zu verschaffen. Sie haben ein spezifisches Wissen teilweise, was man abfragen kann, was wir für uns Kampagnen bis jetzt noch nicht genutzt haben, wo wir noch ein Potenzial sehen. Und sie haben eine Stimme bei Wahlen. Und wir haben in diesem Jahr das allererste Mal wirklich mit einer Kampagne auf eine Wahl gezielt, nämlich auf die Europawahl, indem wir durch unsere Campact-Aktiven 6,5 Millionen Türhänger verteilt haben. 24.000 Leute haben also nicht nur geklickt, sondern waren dann auch bereit, also auf die Straße zu gehen, auch bei schlechtem Wetter, und diese Dinge an die Türen zu hängen. Und auf diesen Türhängern war eine Einschätzung der Parteien, wie sie zu unserem Kampagnenziel stehen und damit verbundene Aufforderungen zur Wahl zu gehen. Und dieses hat einfach den Entscheidern, Ihnen, Ihren Fraktionskollegen, deutlich gemacht, dass das jetzt hier nicht so eine folgenlose Klickerei ist, sondern dass da auch ein Hebel ist, auf Wahlen und Wahlentscheidungen Einfluss zu nehmen. Das ist die Richtung, in die machtvolles Online-Campaigning, machtvolle Online-Beteiligung geben muss. Ich darf nicht dabei stehen bleiben, dass die Leute sich auf eine Liste eintragen, und dann sind sie so untereinander stehende, miteinander nicht verbundene Namen unter einer Liste von Petenten, sondern wenn sie sich untereinander auch vernetzen können, wenn sie gemeinsam aktiv werden können, dann erst wird daraus wirklich eine soziale Bewegung, die das Netz dann als Rückgrat, als Instrument, als Technik nutzt, aber natürlich nicht zum Inhalt hat.
D-Radio Wissen. Hörsaal.
Soweit also Marita Strasser über das Entstehen und das Managen einer Petition bei der Kampagnenplattform Campact. Strasser war Gast im digitalen Salon zum Thema Online-Partizipation von Machern, Mitläufern und Motivierten am 25. Juni 2014 in Berlin. Neben mir auf dem Podium saßen Maren Müller, deren Petition zur Absetzung des Moderators Markus Lanz einerseits 230.000 Mal unterschrieben wurde, andererseits aber auch für eine Menge Kritik gesorgt hat. Zudem Professor Thomas Schildhauer, der zum Thema Online-Mitmachen forscht, und der SPD-Abgeordnete Stefan Schwarze, der sich als Mitglied des Petitionsausschusses des Bundestages mit den Eingaben der Bürger beschäftigt. Ich hatte es ja eingangs schon gesagt, wir hatten an dem Abend unverhofft auch noch ein weiteres Spannungsmoment in der Diskussion. Uns fehlte nämlich zu Beginn noch ein Gast. Der Politikwissenschaftler Dr. Markus Linden von der Uni Trier, der steckte noch im Flugzeug und kam erst später dazu. Und zwar jetzt. Ich habe ihn dem Publikum vorgestellt als einen, der den Petitionsbegeisterten auf dem Podium jetzt mal ordentlich Wasser in den Wein schüttet. So hat Markus Linden das quittiert.
Ich will dieser Rolle jetzt mal gar nicht so gerecht werden.
Schade.
Weil das, was, ich werde ja bestimmt noch gerecht, aber das, gut, was Sie da gesagt haben, das war hochinteressant. Ja? Also wenn Sie sich mal anschauen, die Serie Mad Men, ja, da geht es um Werbeagenturen in den 60er Jahren. waren, die ein Produkt an den Markt bringen wollen. Wenn Sie sich anschauen, amerikanische Literatur über sogenannte Pressure- und Lobbygroups, ja, immer negativ konnotiert. Das sind Einflussgruppen, die versuchen, dafür hat der Habermas mal den Begriff der Vermachtung gewählt, das politische System zu vermachten, auch negativ konnotiert. Der Bundesverband der deutschen Industrie, der irgendwas erreichen will. Was macht Campact? Das ist eine klassische Pressure Group. Ja, das ist strategisches Vorgehen.
Ist das schlimm?
Genau, und das ist der Punkt. Das ist nicht schlimm. Und das ist nicht das, worüber lange Zeit bei dem Thema digitale Demokratie geredet wurde. Also da hat sich, denke ich mal, die Debatte ein wenig verändert, ein bisschen verlagert. Als die Piraten hochkamen in Berlin, ist das politische System aufgeschreckt. Der Peter Altmaier sah sich genötigt, in der FAZ einen Feuilletonartikel zu lancieren, andere auch. Sigmar Gabriel war auch mit dabei, der hat es vielleicht ein bisschen ehrlicher gemeint. Und dann haben sie alle geschrieben, wir machen jetzt Liquid Democracy. Ja? Wir machen ein Rationalisierungsprogramm via Internet, via digitale Beteiligung.
Dieses klassische Phänomen von, die jungen Leute interessiert es, ich mache mit.
Es war die Vorstellung von einer anderen Politik, ja, von einer konsensorientierten Politik, die sich verflüssigt, die nicht mehr auf dem Konflikt, auch bei Max Weber heißt es, Politik ist Doppelpunkt, das Entscheidende ist der Doppelpunkt Kampf, ja, die nicht mehr auf Kampf basiert, sondern die aus dem verflüssigten Austausch von Argumenten basiert. Und hier scheint es nicht mehr darum zu gehen. Diese Liquid Democracy-Idee, ja, die wird kaum noch diskutiert öffentlich. Ja, die scheint sich irgendwie erledigt zu haben. Und das war der Punkt, wo ich in meinen Debattenbeiträgen am Anfang ziemlich entschieden dagegen gehalten habe, weil ich einfach glaube, dass so eine Rationalisierung von Politik etwas Apolitisches an sich hat, Alternativen begradigt und damit das Politische begradigt.
Aber ich glaube, das, was Sie kritisiert haben, gibt es durchaus noch. Und den Berlinern, denke ich, begegnet es allenthalben. Also nehmen wir mal das Tempelhofer Feld zum Beispiel. Da hatte man auch das Gefühl, die Senatskanzlei oder die Regierungskoalition war auf einmal der Ansicht, oh ja, Mist, jetzt wollen die wollen jetzt auch abstimmen. Na gut, dann stimmt mal ab, aber bitte so, wie wir euch bewerben. Jetzt gibt es diese Diskussion wieder in puncto Olympia. Jetzt wird von Anfang an gesagt, also das muss Bürger-Olympia werden. Die Leute sollen sich beteiligen und es soll dann von einer breiten Mehrheit getragen werden. Das ist ja an sich nicht verwerflich, aber man hat schon das Gefühl, es ist so dieses, man liest dann, oder ich las auch tatsächlich, ich glaube gestern das Zitat, auf Augenhöhe. Also ja, ich bücke mich, Bürger, zu dir auf Augenhöhe.
Ja, ja, und das ist die nächste Strategie. Also wenn man jetzt Liquid Democracy als gleichberechtigte Beteiligung beerdigt hat, dann geht es darum, den Bürger, und das ist das Zitat, was immer wieder gebracht wird, mitzunehmen.
Ja, das lasse ich
auch. Und mitnehmen ist letztlich eine Machtstrategie. Das ist eine Machtstrategie, die auch Campact macht. Ja, Campact versucht, Macht auszuüben. Ich fand das toll, mit welcher Offenheit sie ihre Strategie hier geschildert haben. Nicht als Gutmenschen, sondern als Menschen, die politische Ziele verwirklichen wollen. Ja? Und sowas machen aber Regierungen
kurz nachgefragt,
auch.
Wollen Gutmenschen nicht vielleicht auch politische Ziele verfolgen und erreichen? Ich weiß gar nicht, ob das
ja,
so ein Widerspruch
ist. Ja, ich glaube aber
ist.
Nicht, dass die Vertreter von Campact glauben, dass sie die Weisheit gepachtet haben. Ich glaube, dass es ihnen sehr bewusst ist, dass es ihnen um sehr spezifische politische Ziele geht und dass es anderen auch legitimerweise um andere Ziele gehen kann. Und das Ziel von Liquid Democracy war letztlich die, von dieser Uridee der Liquid Democracy, die ja letztlich dann an Habermas angekoppelt ist, war, diese Konflikte zu begradigen, ja, indem man zu einer rationalen Problemlösung kommt.
Das heißt, Sie würden sagen, unser Demokratiemodell wird verkleistert?
Es würde durch so eine Rationalisierungsform verkleistert. Ja. Aber ich glaube, jetzt, um jetzt doch dann Wasser in den Wein zu gießen, diese Strategien von Regierungen, ja, und auch von Parlamenten, das zu machen, diese Beteiligungsform, es ist ja letztlich nur ein Medium, ja, das sich in verschiedene Beteiligungsformen spaltet, hier mal Beteiligungsform, Lobbyismus oder Protest, ja, die werden sehr oft gar nicht so gesehen. Ja. Also es gelingt doch politisch Handelnden sehr gut, das in ihre Strategien einzubinden. Denken Sie an den Zukunftsdialog der Kanzlerin. Ja, das war eine toll gemachte Werbekampagne.
Aber ist das, frage ich trotzdem noch mal moralisch beurteilend, ist das schlimm? Also es gibt die Institution, der Herr Schwarze angehört, den Petitionsausschuss. Er hat uns beschrieben, der ist sowas wie der Seismograf des Parlaments, nimmt Themen auf, die in der Bevölkerung nun mal da sind. Ist das so schlimm, wenn Politik und Verwaltung Zeitung Input bekommen, der Ihnen ansonsten flöten ginge?
Das ist nicht schlimm, aber es führt ein bisschen zu so einer Wohlfühlhaltung. Also meine Frage an Jan Schwarze wäre zum Beispiel, Sie laden die Petenten ein, Sie wissen, dass es ziemlich wenig ist, Sie wissen, dass die Themen meistens selbstreferenziell sind. Das heißt, es geht zum Beispiel um Action-Computerspiele. Die Hebammeninitiative ist eine Ausnahme, ja. Action-Computerspiele, Internetsperren, das sind so die bekannten Formen, die da Erfolg haben. Und dann laden Sie den Petenten ein in eine öffentliche Diskussion vom Petitionsausschuss und dann war es das. Ja. Warum ist es nicht so, dass zum Beispiel ab einer gewissen Zahl an Unterschriften eine öffentliche Debatte, eine Aktuelle Stunde im Bundestag geführt werden muss?
Wenn mich nicht alles täuscht, wollte das die letzte Bundesregierung schon und hatte es auch sich in den Koalitionsvertrag geschrieben, nicht wahr?
Das stand im Koalitionsvertrag drin, ja, nicht unbedingt in der Form, wie Sie das jetzt geschildert haben, aber es stand drin, Debatten zu Petitionen durchzuführen. Ich habe die Sorge, wir wecken eine falsche Erwartung damit. Wir wecken eine Erwartung, dass sich dann auch was ändert. Das verändert aber nicht zwangsläufig die Mehrheitsverhältnisse des Bundestages. Und das ist schon ein Problem an der Stelle. Wir erleben das auch in den öffentlichen Beratungen, ja. Es ist die Chance, sein Anliegen auf großer Bühne nochmal vorzutragen. Es ist die Chance, nochmal Öffentlichkeit zu erzielen für das Anliegen.
Stimmt das denn, um nochmal einen Aspekt genauer unter die Lupe zu nehmen, den Herr Linden gerade genannt hat, stimmt das denn, dass möglicherweise eben auch durch die Öffnung oder die Möglichkeit, dem Petitionsausschuss Anliegen online zu übermitteln, dass dadurch tatsächlich Netzthemen, genuine Netzthemen vermehrt an Sie herangetragen werden? Würden Sie das sagen?
Also ich bin jetzt seit 5 Jahren dabei. Es gibt eine Vielzahl dieser Netzthemen, ja. Die Netzthemen haben auch, das lässt sich auch belegen, wir haben das Ganze auch untersuchen lassen, die Netzthemen haben eine höhere Mitzeichnung. Es gibt aber auch Themen, die schaffen es gar nicht zu einer öffentlichen Beratung im Bundestag, in diesem Petitionsausschuss. Sie verändern aber trotzdem die Politik. Wir hatten in der letzten Wahlperiode eine Vielzahl von Petitionen zum Thema Organspende. Keine davon hat 50.000 Unterschriften erreicht, nicht eine. Wir sind gestartet in den Diskussionen dazu bei einer klaren Ablehnung der Mehrheit in diesem Ausschuss. Und am Ende haben wir ein neues Organspenderecht auf den Weg gebracht. Also auch darüber hat sich vieles getan. Klar hat dann auch die Sondersituation Frank-Walter Steinmeier eine Rolle gespielt. Da kommt vieles zusammen. Aber es gibt auch über einzelne Petitionen, auch über Einzelanliegen, eine Veränderung in der Gesetzgebung. Wenn jemand genau den Nagel auf den Kopf trifft, dann ändert sich durchaus auch durch Einzelanliegen was. Ganz klassisches Beispiel, wo sich wirklich ganz viel getan hat, waren Petitionen zum Thema Heimkinder. Das waren immer Einzelanliegen. Die haben sich nicht in Gruppen zusammengeschlossen. Das ist erst passiert, als das Ganze öffentlich wurde. Daraus sind die runden Tische entstanden, daraus sind Entschädigungsfonds entstanden. Hat also wirklich Einfluss an der Stelle gehabt. Das kriege ich nicht hin mit der Massenpetition in der letzten Wahlperiode, ich sag mal zur Generation Praktikum oder sonst was, den politischen Willen der Fraktionen, die Grundüberzeugung bei so ganz festgefahrenen Themen kriege ich mit einer Petition nicht gedreht.
Dennoch, sagt der Herr Linden, wenn ich es jetzt mal ein bisschen pointiert zusammenfasse, Sie sägen an Ihrem eigenen Ast, Herr Schwarze, und zernichten unsere repräsentative Demokratie.
Naja, das habe ich so nicht gesagt.
Nö, ich habe ja gesagt, pointiert.
Also, dann sagen Sie es mal. Wenn Online-Demokratie, ja, und ich bin da kein prinzipieller Gegner, weil politisches Handeln ist ein Wert an sich, dann bitte ans Parlament angekoppelt und nicht in Form von qua Bundeshaushalt finanzierten Werbemaßnahmen für die Regierung. So würde ich das sagen. Ich glaube aber, dass hier auch die Fragen ein bisschen weitergestellt werden müssen. Sie sind ja jetzt darauf eingegangen. Ja. Sie sagen, da werden falsche Erwartungen geweckt, wenn wir das... Genau, weil sie nämlich dann einen Identitätsmoment haben, was eher zu einer konstitutionellen Monarchie passen würde, zu einem anderen Modell als zu einer Parteiendemokratie. Ja. Also wenn Sie Online-Demokratie differenziert einsetzen, dann müssen Sie damit auch gleichzeitig Stellung beziehen zum Wert der Parteiendemokratie. Und dann können Sie das abwägen. Ja. Und da sind mir einfach viele Debatten der Vergangenheit ein bisschen zu blauäugig und auch ein bisschen zu sehr mit so einem Impetus des ich will alles verändern, aber am Ende mache ich doch nichts, geführt worden.
Ficht Sie das an?
Das beschreibt das, glaube ich, in einigen Bereichen sehr zutreffend. Ich erlebe das, wir haben eine große Erwartungshaltung, klar, wenn die Leute nach Berlin eingeladen werden, die haben eine große Erwartungshaltung. Die politischen Mühlen in Berlin mahlen aber sehr langsam, auch mit groß unterzeichneten Petitionen kann das ein sehr, sehr langer Weg sein über Jahre, um wirklich was zu verändern. Da klaffen Erwartungshaltung und das Ergebnis, das ich erziele, sehr, sehr weit auseinander. Da muss ich vorsichtig mit sein.
Da sind wir vielleicht wieder bei Ihrer Selbstwirksamkeitserwartung, wo die Frage ist, wann und an welchem Punkt wird die eingelöst. Sie halten am Ende Ihrer Studie, Herr Schildhauer, fest, dass es zwei Ausformungen gibt bei Online-Partizipation. Und auch das, sagen Sie, müsste man noch mal sich genauer angucken. Aktionen mit großer Reichweite, die Masse generieren, oder Aktionen mit einer intensiven Auseinandersetzung, die in die Tiefe gehen, die Informationen bringen. Ist eine Kombination wirklich ausgeschlossen? Also Aktionen, die tief und breit sind?
Nee, ich würde das jetzt nicht ausschließen. Da reicht einfach unser Betrachtungsradar momentan noch nicht so richtig aus. Aber was ich sehr spannend fand, ist, wir versuchen ja so ein bisschen auch Brücken zu bauen zwischen Beteiligungsökonomie im Internet auf der wirtschaftlichen Seite und der politischen Seite. Und ich fand das jetzt super spannend, was Sie gesagt haben, weil wir nämlich auf der wirtschaftlichen Seite mit dieser sogenannten Nielsen-Regel arbeiten, 1,99, nicht? Also 90% gucken nur, 9% sind irgendwie schon so, dass sie überhaupt sich ein bisschen damit beschäftigen, vielleicht abstimmen und ähnliches. Und 1% sind diejenigen, die aktiv sind und die selber vielleicht in dem Fall Petitionen bauen oder jetzt gucke ich nochmal in den Bereich der wirtschaftlichen Beteiligung. Da stellen wir eben fest, es gibt verschiedene Stufen. Es gibt zum Beispiel einfach die Stufe des Abstimmens, das nennen wir Crowdvoting. Dann gibt es die Stufe des Kreativseins, Crowdcreation. Und dann gibt es die Stufe der kollektiven Intelligenz. Und das ist das, was Sie gerade geschildert haben, wo Sie Menschen aktivieren, mehr zu machen. Nicht nur abzustimmen, sondern rauszugehen und eben tatsächlich aktiv zu werden, mehr zu geben. Und das ist etwas, was ich jetzt total spannend auch in unserer Diskussion finde, dass wir die gleichen Muster plötzlich erkennen auf beiden Seiten.
Was würden Sie denn sagen, Frau Strasser, nochmal die Frage, die Sie mir jetzt nicht so wirklich beantwortet haben.
Entschuldigung.
Ist es möglich, eine Kampagne zu starten, die tief und breit ist, also die eine große Reichweite hat und die großen Wissenstransfer, vielleicht auch eine große Aktivierung an Kreativität und Mitarbeit freisetzt?
Ja, wir haben jetzt aktuell ein Beispiel, unsere aktuelle und in der 10-jährigen Geschichte von Campact bisher größte Kampagne ist die gegen das geplante Freihandelsabkommen, wo unsere Kommunikation immer in allen E-Mails ist. Das braucht ganz langen Atem. Das ist eine Sache, die über eine lange Zeit geht. Das ist ein wahnsinnig komplexes Thema. Also schon der Appell ist viel länger als normalerweise unser Appell. Der ist mit Spiegelstrichen, um überhaupt mal diese Breite der Themen so einer abzudecken. Und trotzdem sind die Leute da nicht ausgestiegen, sind dabei. Und die Tatsache, dass das so ein langfristiges Thema ist, ist unser Kernargument fürs Fundraising. Damit sagen wir, Leute, schön, wenn ihr spendet, aber wollt ihr nicht dauerhafte Förderer werden? Wir haben durch diese Kampagne mittlerweile über 20.000 Menschen, die nicht nur einmal spenden, sondern regelmäßige monatliche Beiträge geben. Das muss nicht immer alles bequem sein.
Aber der Vorwurf wird ja durchaus mitunter erhoben, auch gegen Campact, zu Convenience zu sein, zu kommensurabel, 5-Minuten-Info für die, die es noch mal genauer wissen wollen und dann Tür zu.
Ich weiß nicht, ob man das moralisch so abwerten muss. Mein Einstieg in Online-Politik ist jetzt 19 Jahre her, da bin ich beruflich umgezogen. War aus meinen Zusammenhängen, wo ich mich ehrenamtlich engagiert habe, rausgerissen und wollte irgendetwas weiter politisch machen und habe einen virtuellen Ortsverein einer Partei, ich sage jetzt nicht welche, Sie können es ahnen, aber habe den praktisch, war dann da Vorsitzende, weil das war dann für mich, ich hatte keine Lust zu irgendwelchen fremden Menschen da in so ein Hinterzimmer zu gehen, sondern hab diese Form der Beteiligung gewählt aus einer Situation von berufsbedingten umziehen müssen, wenig Zeit haben, irgendwo fremd sein, dann ist so ein Angebot genau das Richtige. Das heißt, es hat moralisch überhaupt nichts Verwerfliches. Warum denn? Und wer ein anstrengendes Beruf hat und Kinder hat und dem muss man, denn ist es auch verziehen, wenn er für ein politisches Anliegen nur 5 Minuten mal aufbringen kann. Das ist besser, als wenn er aus diesem Zeitmangel die Schwelle zu hoch ist, dass er überhaupt seine Meinung nur mit sich rumtragen muss und sich vielleicht alle 4 Jahre mal zu einem Kreuz verwandeln kann und sonst überhaupt keine anderen Optionen mehr offen stehen.
Würden Sie es unterschreiben, Herr Linden?
Also an politischem Handeln, auch wenn das nur Klicken ist, das kann moralisch gar nicht verwerflich sein. Allerdings, ich treffe jetzt hier keine moralischen Urteile, sondern versuche weitmöglichst wissenschaftlich zu sein. Und zu vielen dieser Aktionen passt dann aber wirklich dieser Begriff von Ingolfo Blüdorn mit der simulativen Demokratie. Er hat den geprägt damals, ich habe seinen ersten Vortrag darüber gehört, im Zuge dieses Irak-Feldzugs der USA 2003. Leute gehen auf die Straße und demonstrieren gegen diesen Irak-Feldzug. Und er hatte die Beobachtung gemacht, eine ganz einfache Beobachtung, die demonstrieren, aber die wissen, das hat ja eigentlich gar keine Wirkung. Ich glaube, dass bei manchen Formen dieser Online-Partizipation das auch dahinter steckt, ja? Politisches Handeln zu simulieren. Zu klicken und zu denken, ich habe was getan. Ja, davon
aber
kann
wie
sich dann
dividiert man das auseinander, das echte und das simulierte politische Handeln?
Nun, simuliertes politisches Handeln zielt letztlich nicht darauf, politische Veränderungen herbeizuführen, sondern den Protest als Selbstzweck aufrechtzuerhalten.
Ich glaube, ob es sich um echtes politisches Handeln handelt oder nicht, das liegt gar nicht mal, ist gar nicht unter Umständen nicht eine Sache von, mit welchem Anliegen jemand klickt oder mit welchem Anliegen jemand demonstriert, sondern es ist eher in der Verantwortung, sagen wir mal, von den Leuten, die solche Demonstrationen organisieren und solche Petitionen aufsetzen. Ob sie die Leute nämlich veräppeln, auf Deutsch gesagt, indem sie einen völlig sinnlosen Appell in die Welt setzen, wo sie wissen, meinetwegen ist längst entschieden oder verhält sich tatsächlich, sagt sich völlig anders oder der Adressat, an den das gerichtet ist, hat das gar nicht zu entscheiden. Dann werden Leute mit Verlaub veräppelt, aber die klicken da nicht, um zu sagen, ich klicke jetzt und aha, war gar nicht so gemeint.
Ja, genau, also das ist der Punkt, damit aus politischem Handeln sowas wie eine politische Bewegung und politischer Einfluss wird, braucht es intermediäre Organisationen, ja. Dafür stehen primär die Parteien. Wenn Sie jetzt aber sowas, um mal einen Punkt, Sie haben vorhin von Flüchtlingsinitiativen gesprochen, dafür haben Sie keine Punkte. Das ist nun was, da kenne ich mich ein bisschen aus. Das ist zum Beispiel ein Feld, in dem Moment, wo Sie Online-Demokratie als direkte Einflussform stärken würden und die Parteien schwächen würden, würden Sie in der Flüchtlingspolitik eine restriktivere Gesetzgebung bekommen. Ja, also wenn Sie verschiedene Partizipations- und Repräsentationsformen unterscheiden, wer setzt sich am meisten für Flüchtlinge ein? Ja? Dann liegt das Parlament ganz oben. Die Exekutive kommt weiter hinten und ganz schlecht schneiden ab solche Gremien wie der Integrationsgipfel, die Deutsche Islamkonferenz. Ja? Auch Integrationsbeiräte auf kommunaler Ebene, sehr schlecht, wenn es um Flüchtlingspolitik geht. Dieses Thema ist, wir sagen dazu nicht issue-fake. Ich weiß nicht genau.
Issue-fähig ist geil, oder? Ja, also sehr schön. Ich nehme es sofort zu den Akten. Das heißt, es kann nicht zum Thema werden.
Es wird schlechter zum Thema. Also was zum Thema wird und was nicht zum Thema wird, was gut repräsentiert wird und was nicht so gut repräsentiert wird, hängt ab von der Repräsentationsform. Und eine verhältnismäßige Parität von dieser Repräsentation, das heißt, dass es eine gleichberechtigte Chance gibt, dass Themen auch auf die Agenda kommen, eine relative Parität, haben Sie bei den Parteien, haben Sie bei den Parlamenten. Haben Sie nicht so sehr bei der Exekutive, die eine Agenda durchzieht. Haben Sie nicht so sehr bei Selbstvertretungsgremien, wo Sie sagen, ich nehme mir jetzt mal 10 Rentner und ich nehme mir 10 Jugendliche und Sie, die sollen debattieren. Ja? Haben Sie auch nicht bei der Online-Demokratie. Das wird Frau Strasser auch bestätigen können, weil sie ja feststellt, dass manche Kampagnen laufen und andere Flüchtlinge, die eigentlich laufen müssten, überhaupt nicht laufen. Während bei dieser während bei diesem Zukunftsdialog der Kanzlerin ein Appell, der so an Sarrazin erinnerte, recht gut lief.
Ja. So, jetzt sprachen wir über das Verhältnis Petition-Parlamentarismus. Ich würde Frau Müller Sie gerne noch mal fragen zum Verhältnis Online-Petition, alte, etablierte Medien und vielleicht auch Meinungsmacher. Sie haben viel Kritik geerntet für die Lanz-Petition und es gab jede Menge professionelle Medienkritiker, die giftig drauf reagiert haben, die aber vielleicht selber auch nicht unbedingt die größten Fans des Moderators waren und ihn zuvor auch schon gescholten hatten. Geht es da auch um Konkurrenz? Also Maren Normal-Fernsehguckerin soll da mal bitte nicht ins Revier der Profikritiker eindringen?
Selbstverständlich. Also diese Medienkritik, die kam ja erst versetzt. Das konnte man ja auch sehen. Ne? Also irgendwie wurde es erst gepusht und dann wurde kritisiert. Ne? Und letztendlich, seit Markus Lanz die Verantwortung für Wetten, dass hat, wird er von den Medien aller Couleur niedergeschrieben. Und zwar nicht vom Feinsten, ja. Und dann kommt plötzlich mal von der anderen Seite die Kritik und dann ist das schon irgendwie so ein Verlust von Deutungshoheit oder was auch immer. Und das können sie wahrscheinlich nicht vertragen. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, in der Beziehung relativ schmerzfrei. Also mich interessiert das überhaupt nicht, ob da Kritik kommt oder nicht. Wie die Medien sich äußern, abgesehen davon so eine Sachen wie von Zeit-Herausgeber Joffe, der das halt verglichen hat mit der Nazi-Verfolgung. Also das halte ich für extrem bescheuert. Ne? Also das ist auch eine skandalöse Verharmlosung von Nazi-Verbrechen, sowas überhaupt in Zusammenhang zu bringen. Aber im Großen und Ganzen finde ich, die Reaktion der Medien ist eine Art Verlustangst, weiter nichts. Weil die Resonanz war zu groß. Und so hinter jedem kritischen Beitrag der Medien waren die Kommentarspalten wieder voll von Zuspruch für die Petition.
Sagt Maren Müller, die Anfang des Jahres die Petition Markus Lanz raus aus meinem Rundfunkbeitrag aufgelegt hat zum Verhältnis zwischen etablierten Medien und Netzkampagnen.
Die Radio Wissen. Hörsaal.
So, die Zeit ist vorangeschritten und unsere Aufzeichnung des digitalen Salons geht auf die Zielgerade. Nur noch mal ganz kurz. Ende Juni habe ich mit einer Petentin, einer Campaignerin, einem SPD-Abgeordneten, einem Internetforscher und einem Politikwissenschaftler über Sinn und Unsinn von Petitionen diskutiert. Online-Partizipation von Machern, Mitläufern und Motivierten hieß die gemeinsame Veranstaltung von D-Radio Wissen und Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft. Und zum Schluss dieser Runde habe ich den Politikwissenschaftler Dr. Markus Linden von der Uni Trier um die Zauberformel gebeten. Wie bringe ich Menschen dazu, sich zu engagieren? Denn er hat ja selbst gesagt, politisches Engagement ist ein Wert an sich. Also, wie bringe ich Menschen dazu, mitzumachen, ganz egal, ob analog oder digital?
Das ist eine zauberhafte Frage. Sie fragen mich nach der Grundformel von Politik. Ja,
ja, vorhin hatten Sie
Max Weber, Politik ist Doppelpunkt Kampf. Ja, das ist seine Grundformel, aber er beschreibt das ja deskriptiv. Von mir erwarten Sie ja eher ein normativ anspruchsvolles Modell. Letztlich brauchen Sie Alternativen, die repräsentiert werden. Also, ich denke mal, man muss Abstand nehmen von der Idee, dass sich Gruppen quasi aus sich selbst heraus, bottom-up, konfigurieren, bilden als Einflussgruppen, sondern es bedarf immer dieses Wechselspiels zwischen einer repräsentativen und einer partizipatorischen Sphäre. Und dieses Wechselspiel ist dann gestört, wenn Alternativen auf der repräsentativen Sphäre nicht mehr öffentlich zutage treten. Also eine große Koalition zum Beispiel ist prinzipiell bei einer Opposition von 20% eine große Problematik für eine Demokratie. Ja, die SPD hat es gemerkt, 2009, ob sie es beim nächsten Mal wieder so merken wird, weiß ich nicht. Das sind
Aber jetzt, um weniger in die SPD-Exegese zu gehen, nochmal, was ist Ihre Antwort auf die Frage, wie man Leute zur Teilhabe bewegt. Denn es gibt, ob nun im Netz oder in öffentlichen Foren, immer Leute, die eigentlich nicht den Antrieb haben, sich einzubringen.
Indem sie attraktive politische Programme auf die Agenda setzen und indem sie nicht den Fehler begehen, als Politiker, ich spreche jetzt mal von den Politikern, von der repräsentativen Sphäre, jene Gruppen, die nicht mehr zur Wahl gehen, außer Acht zu lassen. Ja, die SPD hat das einmal gemacht, als sie das Elterngeld für Hartz-IV-Empfänger abgeschafft hat. Das war ein Punkt. Ja, das war ein Hammer für die SPD. Einfach aus dem Impetus heraus, die gehen auch so nicht mehr zur Wahl. Ja? Und das ist ein Grundfehler. Wenn das passiert, ja, dann bleiben viele Bevölkerungsgruppen außen vor. Gleichzeitig, wenn Sie neue Partizipationsformen derart stärken, dass Sie einen sehr großen Einfluss auf die Gesetzgebung an sich haben, nicht mehr vermittelt über Parteien, dann schlagen andere Disparitätsfaktoren, Bildung, Einkommen, Zeit, noch viel stärker durch. Und deshalb würde ich immer dafür plädieren, diese Institutionen anzukoppeln oder diese neuen Partizipationsformen an die Grunderfordernisse von repräsentativer Demokratie. Eins ist Doppelpunkt Kampf, ja. Eins ist aber auch Repräsentation von verschiedenen Alternativen und ein anderes ist Moderation. Und Reformvorschläge, die ich da vorschlage, wäre zum Beispiel, einfach Ausschusssitzungen des Bundestags in einer umfassenderen Weise öffentlich zu machen, die Parlamentsrechte auf der kommunalen Ebene zu stärken. Wenn man Gremien einführt, ergänzende Gremien und sei es mit Online-Verfahren beigeschaltet, weil das ist nur ein Medium, auf der lokalen Ebene dann nicht deskriptiv zu besetzen, nicht zu sagen, wir machen jetzt den Jugendausschuss, sondern per Losverfahren zu besetzen, weil dann haben sie wirklich eine repräsentative Auswahl. Das sind so verschiedene Stellschrauben, an denen man drehen kann. Ja? Aber dies immer unter der Devise, diese repräsentative Demokratie als Grundgerüst mit ihren Grunderfordernissen sollte gestützt und nicht unterminiert werden durch diese neuen Partizipationsformen.
Der Politikwissenschaftler Markus Linden hatte das Schlusswort in unserer Diskussionsrunde zum Thema Online-Partizipation von Machern, Mitläufern und Motivierten. Diskutiert haben wir am 25. Juni auf Einladung von D-Radio Wissen und HIG in Berlin im Rahmen einer Sonderausgabe des Digitalen Salons. Und noch ein Wort in eigener Sache zum Schluss. Wir senden im Hörsaal ab jetzt immer am dritten Sonntag des Monats eine frische, knusprige Ausgabe des Digitalen Salons. Wenn ihr sehen und hören wollt, wie so ein Salon, ein digitaler Salon live entsteht, wenn ihr mitdiskutieren wollt, dann kommt doch einfach mal vorbei. Den nächsten Digitalen Salon gibt's nämlich live und in Farbe am Mittwoch, den 30. Juli im HIIG, dem Alexander-von-Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft, mitten in Berlin gelegen, am Bebelplatz ab 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Und wir diskutieren dann, ob uns Gesundheitsforen und das Googlen nach Krankheiten im Netz, ob das uns gesund macht oder irre. Dr. Bing und Dr. Google, suchen wir uns krank, heißt die Runde. Und ich würde mich freuen, euch dort zu sehen. So viel von mir für heute. Katja Weber sagt Tschüss. Ich wünsche euch einen schönen Abend.
D-Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr. Mehr Audios und Podcasts auf d-radio-wissen.de.